das, was wir eigentlich machen, ist, sagen wir mal, diesen Berg, sag ich jetzt mal, aus 1000 Anfragen, die in der Woche reinkommen, nehmen und so durchsieben, dass schon mal die 300, 400 Anfragen, die ich vielleicht gar nicht haben will, weil die Überweisung fehlt, die Versicherungskarte fehlt, wie auch immer, dass ich mich um die nicht mehr kümmern muss.
Ich fand es immer heroisch, wenn manche Leute mir erzählt haben, dass bis nachts um 10 Uhr in der Praxis gesessen sind. Ich habe zwei Kinder und ich habe die Zeit tatsächlich lieber mit denen verbracht als irgendwelche sinnlosen Sachen.
Oliver, kannst du das bestätigen? Was war bei dir nach 4 Wochen anders? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Widmer und ich freue mich, dass du hier reinhörst. Ich bin Fachärztin für Neurologie, ärztliche Psychotherapeutin und seit 3 Jahren Gründerin dieser Plattform von Docs Digital, welche unter anderem aus einem Videocast und Podcast besteht, wo es mir wichtig ist, ärztliche Kolleginnen und Kollegen zu Wort kommen zu lassen, die digitale Tools in ihrer Klinik und in der Praxis bereits einsetzen. Und heute bei mir zu Gast ist der Dr. Magnus Baringer, der Gründer von 321med und der Dr. Oliver Berners, ein Hausarzt und einer der ersten Nutzer dieser Plattform 321med. Und gemeinsam zeigen sie, wie sich Praxisorganisation heute radikal vereinfachen lässt und warum es höchste Zeit ist, wirklich ja diese digitalen Lösungen strategisch einzusetzen. Muss man ein bisschen provokant zu sagen, wenn du deine EMFAs nicht weiter verlieren willst und endlich raus möchtest aus diesem Dauerstress, hör dir unbedingt diese Folge an. Sie finden klare Worte. Es lohnt sich. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Widmer und heute Morgen habe ich bei mir zu Gast den Herrn Dr. Magnus Baringer und den Herrn Dr. Oliver Berners. Schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid.
Guten Morgen, schön, dass wir da sein dürfen.
Lieber Magnus, du bist der Gründer von 321med. Wie kamst du dazu? Vielleicht stellst du dich erstmal vor.
Sehr gern. Also mein Name ist Magnus Baringer. Ich entstamme eigentlich der ärztlichen Zunft, bin also eigentlich in der Handchirurgie zu Hause, bin aber schon seit Schulzeiten auch sehr IT-begeistert, habe also schon ganz früh einfach aus Spaß an der Freude Programmieren angefangen, habe immer auch schon Software entwickelt, also in der ganzen Schulzeit auch schon immer diverse Softwareprojekte umgesetzt und bin aber dann eben später so in meinem ärztlichen Dasein bei mir selber, aber auch bei so ziemlich jedem Kollegen, mit dem man sich unterhalten hat, eben immer so ein bisschen über dieses Erreichbarkeitsproblem gestolpert. Also jeder erzählt einem immer, das Telefon klingelt den ganzen Tag, die Patienten kommen schlecht durch. Jeder hat irgendwie schon 1000 Lösungen ausprobiert, um sich da ein bisschen das Leben zu erleichtern. Keiner war so wirklich zufrieden mit dem, was er hatte. Wir eben auch nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt bauen wir einfach unsere Wunschzettel Lösung selbst, haben das erstmal ein paar Jahre für den Eigenbedarf gemacht, irgendwann gemerkt, Mensch, was uns hilft, hilft vielleicht dem einen oder anderen Kollegen auch, haben es dann eben auch mal den ersten Kollegen angeboten und dann ging das jetzt die letzten 2-3 Jahre relativ schnell und jetzt ist aus dieser Idee relativ Großes geworden und wir dürfen da eben schon ein paar tausend Kollegen mit dem Ganzen unterstützen und das ist jetzt eben gerade so der Weg, den ich da eingeschlagen habe und freue mich jeden Tag tierisch, das machen zu dürfen.
Ja, vielen Dank. Also eigentlich hättest du immer wahrscheinlich 2 Leidenschaften, die IT und auch die Medizin. Und jetzt hast du beides zusammengebracht.
Genau. Schön.
Oliver.
Ja. Ja, Oliver Bernhardt ist mein Name. Ich bin hausärztlicher Internist, mittlerweile seit nahezu 20 Jahren niedergelassen, davor klinische Ausbildung. Ich finde da sehr viele Parallelen auch zum Magnus. Ich habe im Prinzip auch schon sehr früh IT-Luft geschnuppert, habe mit 10 Jahren, glaube ich, meinen ersten Rechner gehabt und habe dann angefangen, die Dinge auch selber zu bauen und habe dann im Studium Rechner verkauft, um sie ein bisschen zu finanzieren. Ich war eher so der Hardware-lastige. Ich habe zwar ein paar Spiele programmiert damals und letztendlich ist daraus nie viel geworden. Heute bereue ich es, dass ich nicht den Weg von Magnus eingeschlagen habe, weil es einfach eine spannende Kiste ist. Und ich habe während meiner ganzen Zeit jetzt auch in der Niederlassung und bereits auch schon in der Klinik immer versucht, irgendwelche Effizienzen über die IT irgendwie umzusetzen. Ich habe meine Briefe in der Klinik selber geschrieben, nicht mehr diktiert. Ich habe Autotexte entworfen und solche Sachen. Und das heißt, ich habe das dann auch in der Praxis hier weitergeführt, weil ich nichts mehr hasse als Ineffizienz. Und die kostet nämlich immer Freizeit. Und ich fand es immer heroisch, wenn manche Leute mir erzählt haben, dass bis nachts um 10 Uhr in der Praxis gesessen sind. Ich habe zwei Kinder und ich habe die Zeit tatsächlich lieber mit denen verbracht, als irgendwelche sinnlosen Sachen zu erledigen, weil die Medizin wird dadurch ja nicht besser, im Gegenteil, die wird schlechter, weil wir Ineffizienz meistens damit bestraft bekommen, dass wir Dinge vergessen oder halt eben schlecht abgearbeitet haben. Und deshalb ist, glaube ich, IT und auch Digitalisierung in der Praxis was ein hohes Gut, sowohl für die Lebensqualität als auch für die Qualität am Patienten.
Okay, schön, dass ihr da wart. Die Folge ist abgeschlossen. Also eigentlich hast du alles gesagt, auf das, was wichtig ist, oder?
Ich hätte noch Details dazu.
Ach, ja, da kommen wir jetzt ja drauf. Aber das war schon wie so ein wunderschönes Schlusswort. Also, aber ja, weil ich kann das alles nur bestätigen und unterstützen und besonders diesen Wert der Lebensqualität und sich nicht darüber. Also manche definieren sich ja darüber, oh, ich habe so lange da gesessen und das ganze Wochenende und so weiter und so durch und haben diesen Wert oder die Möglichkeiten noch gar nicht so erkannt. Aber für diese Kolleginnen und Kollegen machen wir auch diese Folge, weil nicht jeder ist so wie ihr beide so technisch affin, sondern ist eigentlich immer Arzt oder Mediziner geworden, um sich mit Patienten auseinanderzusetzen. Und das setzt das nicht unbedingt gleich voraus, dass man dieses Denken, dieses Prozessdenken oder überhaupt, was kann man eigentlich machen, jedem bewusst ist und dass jeder das wirklich so gut umsetzen kann. Das halt einfach, das hat nichts mit, ist eine Inkompetenz, die man durchaus ändern kann, aber wir wollen sie heraufklären und auch alle mitnehmen, die nicht so tech-affin sind. Und deswegen, Magnus, wenn wir jetzt hier so eine frustrierte MFA oder ein frustrierter ärztliche Kollegin oder Kollege zuhört, die doch am Wochenende sehr viel arbeiten und hier zuhören, was, wenn du so mit drei Sätzen sagen würdest, wie würde 3-2-1 mit deren Alltag innerhalb von 4 Wochen verändern?
Also der Ziel von uns oder der Sinn von unserem System ist eigentlich, dass man alles, was bisher so an der Rezeption läuft, was eben sehr zeitaufwendig ist, jetzt Telefon bedienen, E-Mails, die reinkommen, dieses ganze organisatorische und administrative, dass man diesen ganzen Berg eben in ein digitales Ökosystem verlagern kann und innerhalb von diesem digitalen System möglichst viele dieser Prozesse eben so automatisieren kann, dass ohne dass die Qualität drunter leidet, der Zeitaufwand für denselben Prozess einfach auf ein Minimum eingedampft wird. Und das, was wir eigentlich machen, ist, sagen wir mal, diesen Berg, sag ich jetzt mal, aus 1000 Anfragen, die in der Woche reinkommen, nehmen und so durchsieben, dass schon mal die 300-400 Anfragen, die ich vielleicht gar nicht haben will, weil die Überweisung fehlt, die Versicherungskarte fehlt, wie auch immer, dass ich mich um die nicht mehr kümmern muss und bei dem Rest, der noch reinkommt, eben der Zeitaufwand, den ich auf Praxisseite dafür habe, halt wirklich auf 10-20% des Ursprungszeitaufwands eingedampft wird. Das heißt, was ich eben in der Praxis merke, ist relativ schnell deutlich mehr Zeit, eine wirklich nachhaltige Entlastung, einfach weil ich für denselben Berg an Aufwand deutlich weniger Zeitaufwand reinstecken muss. Und das äußert sich dann natürlich am Ende auch wieder in besserer Versorgungsqualität, weil ich für den einzelnen Patienten mehr Zeit habe und das Team ist gleichzeitig entspannter.
Oliver, kannst du das bestätigen? Was war bei dir nach 4 Wochen anders? Wie lange nutzt du schon 3-2-1-Med eigentlich, wenn ich das jetzt mal hier
gefühlt
fragen darf?
Schon immer. Okay. 3-2-1 existiert. Ich glaube, ich war relativ früh dabei.
Ja.
Und habe so auch jetzt diesen Entwicklungsprozess ja mitgemacht. Ich habe davor ganz viele Systeme ausprobiert. Also 3-2-1 war nicht mein erstes Tool. Ich habe schon mit Ticketsystemen gearbeitet und hatte auch schon eine Online-Rezeption. Mit Bots habe ich gearbeitet, die ich programmiert hatte.
Wow.
Tatsächlich ist es so, das, was Magnus gerade gesagt hat, aus dieser Post-it-Mentalität herauszukommen und in Kanäle zu bündeln. Und wir haben ja das Problem, dass von allen Seiten, sowohl vom Tresen als auch vom Telefon, als auch von E-Mails, dann hat man womöglich 2-3 E-Mails, die kriegen die Patienten ja dann auch irgendwann raus und hat die irgendwann mal eingerichtet in verschiedene Posteingänge. Und dann muss man zwischen Spams und Anfragen sortieren. Und 3-2-1 schafft es tatsächlich, diese Anfragen in einen Kanal zu bündeln und abzuarbeiten. Das heißt, aus der Parallelität ist letztendlich im Prinzip ein Abarbeiten geworden. Und das ist die Idee dahinter. Und als ich meine Praxis aufgemacht habe, hatte ich eine Mitarbeiterin, die hatte an jeder Ecke ein Post-it kleben. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, also es soll ja Aufmerksamkeit erregen, ein Post-it. Aber wenn es dann 20 sind, dann wird es halt inflationär und dann tapeziert es die Wand. Aber mehr passiert da ja auch nicht mehr. Also man arbeitet nicht mehr ab.
Ja, also so mal ganz praktisch, das klingt eher so, als ob es fast mehr deine Assistenten unter die MFAs entlastet, als jetzt dich in deiner Arbeit?
Nein. Also die MFAs sind definitiv entlastet. Also die würden es nie wieder hergeben. Also ich kann denen alles nehmen, aber 3, 2, 1 nicht mehr. Und das jetzt nicht, weil ich Werbung machen möchte, sondern einfach, weil es so ist, weil es ein effektives Tool ist und wir schnell die Dinge, die eigentlich sonst in einem 2-3-Minuten-Gespräch stattgefunden hätten, in 10 Sekunden weggeklickt haben. Und diese Mikrozeiten, wenn man sich überlegt, wir haben am Tag in der Praxis so an die 200 Kontakte und jetzt spare ich mir bei jedem Patienten 30 Sekunden. Wir müssen das mal in diesen Mikrozeiten rechnen. Und das ist am Ende des Tages die Zeit, die ich entweder zu Hause bin oder in der Praxis sitze. Und jeder, der eine Familie hat und letztendlich dann, und da muss ich wieder auf dieses Thema zurückkommen, diese Stunde, bevor die Kids ins Bett gehen, eventuell mit denen die Zeit verbracht hat, der weiß das zu schätzen. Und die Kinder irgendwann auch. Mhm. Also ich hab nie irgendwelche Termine mit meinen Kids versäumt. Ich habe immer Termine wahrnehmen können, weil ich letztendlich meinen Arbeitsalltag doch durchstrukturiert habe. Und wir haben in der Praxisgröße, wir machen 3.500 Scheine im Quartal und dann haben wir noch einen guten privaten Teil und das machen wir mit 1,6 Arztstellen. Also ich habe einen angestellten Arzt. Das heißt, wir schaffen es in normalen Arbeitszeiten ohne relevante Überstunden, diese Dinge abzuarbeiten und nicht bei einer schlechten Versorgungsqualität, glaube ich. Gut, das ist meine eigene Einschätzung.
Wie viele MFAs habt ihr?
8.
8, okay. Und das heißt, also vielleicht kannst du mal so ein Beispiel nennen. Ich habe eben, bevor wir jetzt hier gestartet sind, war ich mal auf eurer Webseite und habe mir das mal angeguckt und habe mal eingetippt, was da so alles steht und habe auf Reaktionen gewartet. Das heißt also, das kommt dann da alles in einen Kanal rein, in einem Postfach oder in ein Dashboard und dann sitzen da verschiedene MFAs dran und arbeiten das dann ab oder sind bestimmte Zuständigkeiten zugeteilt und können auch an dich weitergeleitet werden, Themen. Und du kannst auch mit den Patienten kommunizieren.
Genau, die Anfrage war wahrscheinlich die Urlaubsanfrage gerade von dir.
Ja, genau. Da habe ich geschrieben, wie geht's jetzt weiter?
Genau, ich habe darauf geantwortet. Ach so, aber letztendlich hab ich noch gar nicht. Das war eine Anfrage ohne hohe Dringlichkeit, weil wir gerade keinen Urlaub haben. Und deshalb habe ich das schon wahrgenommen. Aber wir arbeiten erstmal die Dinge ab, die tatsächlich Termine sind. Klar. Die zeitnah abgearbeitet werden müssen, dann werden Rezepte abgearbeitet, dann werden Überweisungen abgearbeitet, dann werden tatsächlich Anfragen, wie zum Beispiel, nehmen Sie noch neue Patienten auf oder was mache ich denn, wenn Sie Urlaub haben, dann schreibe ich dann irgendwann zurück. Und es stand oben eigentlich auch relativ deutlich, aber ich wollte ja nicht unhöflich erscheinen, dass man dann halt eben auf der Homepage schauen muss. Also,
gut, aber in der Regel antwortest nicht du, sondern jemand von deinen
Alten. Doch, auch. Also wenn ich zwischendrin Zeitfenster habe, wo ich sage, da kann ich was abarbeiten, das ist ja das Schöne. Ich kriege nicht am Ende des Tages ein großes Paket mit To-Dos, sondern ich kann während meiner Arbeitszeit in Zeitfenstern, wo ich zwischen zwei Patienten bin, 1, 2 Anfragen abarbeiten. Und das bedeutet, dass ich nicht zum Schluss einen riesen Berg habe, sondern das über den Tag verteile.
Wie hat sich das Arbeiten eurer MFAs durch 321 Med verändert? Was machen Sie denn jetzt stattdessen? Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber was ist anders?
Die müssen nicht immer arbeiten. Die müssen. Ja, nein. Also ich habe tatsächlich schon immer mehr Personal gehabt als notwendig für Krankheitsfälle. Dass wenn ich eine kranke MFA habe, die Leute nicht an die Kante kommen. Das macht unzufrieden. Wir müssen auch nicht Gewinne maximieren, sondern wir müssen letztendlich eine angenehme Arbeitssituation schaffen. Und ich finde es sehr angenehm, wenn meine Mitarbeiterin auch mal rumsitzt.
Das darf die. Das darf sie. Dürfen die auch von zu Hause oder gibt es die Möglichkeit, auch von zu Hause aus auf 321 Med zuzugreifen?
Ja.
Okay, das heißt, sie könnten auch notfalls, also, das wollen sie nicht, okay.
Nee, bis jetzt war es immer so, dass sie gesagt haben, ich bin froh, wenn ich mal aus dem Haus komme und meine Mitarbeiterinnen sehe oder meine Kolleginnen sehe, weil das letztendlich ja so ein bisschen eine Teamgeschichte ist und zu Hause im Homeoffice. Angebote haben wir diesbezüglich. Wir haben virtuelle Telefonanlage, wir können von zu Hause aus telefonieren, könnten auch auf das Terminsystem zugreifen. Aber das war bis jetzt nicht der Wunsch.
Magnus, kennst du andere Kolleginnen und Kollegen, die das durchaus schon so nutzen?
Ja, also man hat de facto ja eigentlich zwei Situationen, sagen wir, in denen ich personell sein kann. Entweder bin ich gerade in der Situation als Praxis und das ist durchaus was, womit schon, würde ich jetzt mal sagen, fast der größere Teil der Kollegen da auch zu kämpfen hat, ist, dass ich einfach zu wenig Personal für den Berg habe, der zu schaufeln ist jeden Tag. Dann führt das System eigentlich relativ schnell dazu, dass einfach die vorhandene Personaldecke wieder locker ausreicht, um diesen Berg zu schaufeln und ich einfach diese Zeit dann anderweitig in der Praxis einsetzen kann. Also wir haben zum Beispiel ganz, ganz viele Praxen gehabt, die haben vorher, ich denke jetzt zum Beispiel an eine relativ große Kinderarztpraxis, die wir unlängst geonboardet haben, ja, und vorher, glaube ich, 3 Leute an der Rezeption sitzen zum Telefonieren und einfach diese administrativen Aufgaben abarbeiten. Und die haben nach 6, 8 Wochen einfach 2 von diesen 3 Kräften plötzlich an anderer Stelle in der Praxis einsetzen können, weil sie vorne einfach gar nicht mehr den Zeitbedarf hatten, weil einfach der Zeitaufwand für diesen Berg einfach so eingeschmolzen wurde, dass eine Person das gut abarbeiten konnte und diese Zeit eben frei wurde, um wieder an anderen Stellen in der Praxis zu helfen. Das ist ja mal fast der größere Anteil, weil mein Personal mittlerweile, das glaube ich, kann jeder Kollege mittlerweile fast nachempfinden, ist halt wie Goldstaub geworden, da noch gute Leute zu finden. Und da leiden schon viele Kollegen drunter. Der andere Teil ist so ein bisschen der paradiesische Zustand, in Anführungszeichen, wie es der Oliver jetzt geregelt hat, dass man sagt, ich habe eigentlich genug Personal, dass es ein angenehmes Arbeiten grundsätzlich ist, kann aber halt auch wieder an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel in Urlaubszeiten oder Krankheitsfällen, dann dazu führen, dass sowas wieder ein bisschen knapper wird. Und dann habe ich trotzdem halt eben wieder eine Situation geschaffen, dass ich ein entspanntes Arbeiten, wo einfach auch ein bisschen Zeitpuffer drin ist, damit erziele. Und wenn es dann mal knapper wird, dann laufe ich halt nicht wieder sofort aus dem Ruder und dann werden noch mehr Leute krank, weil sie überlastet sind, sondern ich schaffe einfach immer noch eine Situation, die gut handelbar ist. Und eigentlich in beiden Situationen hilft das Ganze. Ich sage jetzt mal so, eigentlich einen Zustand, wo ich sage, ein bisschen mehr Zeit will ich eigentlich gar nicht haben. Da wird man keine Praxis finden, die einem das sagt.
Was wir tatsächlich getan haben, ist, dass wir die Urlaubsangebote flexibilisiert haben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass auch Mitarbeiterinnen dann Urlaubszeiten anders nehmen. Das heißt, wir schließen nicht mehr so viel. Wir machen, sagen wir mal, weniger Gesamtschließungszeiten. Durch die 2 Ärzte natürlich in der Praxis geht es. Und die Mitarbeiterinnen können sich dann individuelle Urlaub nehmen. Das heißt, es stört jetzt nicht mehr, wenn noch eine zusätzliche Arbeitskraft fehlt. Und das ist für, sagen wir mal, Mitarbeiterinnen, die jetzt keine Kinder haben, die außerhalb der regulären Schulferienzeiten dann zum Beispiel Urlaub nehmen wollen, natürlich auch eine Win-Win-Situation.
Sehr, sehr attraktiv. Jetzt kommen wir mal auf eine Frage, die viele wieder im Kopf haben. Klingelt bei dir noch in der Praxis das Telefon, Oliver? Gibt's das noch? Und wie ist das so? Erste Frage. Zweite Frage ist, wie ist es so mit den älteren Patientinnen und Patienten? Wie kommen die mit der Online-Rezeption klar?
Wir fangen nie 100%, egal welches System wir anbieten, ein. Das funktioniert wahrscheinlich weder mit Telefonen als mit E-Mails, als mit irgendwelchen Dingen. Es gibt Menschen, die können nicht in die Praxis kommen, die können auch nicht online gehen. Also dafür ist es, glaube ich, nicht gedacht, sondern wir fangen halt einen großen Prozentsatz derer ein, die tatsächlich online sind. Und das ist mittlerweile die Altersgruppe auch bis 70, 80. Meine älteste Patientin ist über 90, die das nutzt. Das ist jetzt nicht so die, glaube ich, Begrenzung, sondern wie bereit sind Menschen, sich auf neue Themen einzulassen. Und da haben wir Menschen, die lassen sich schon mit 40 nicht mehr auf neue Themen ein. Das sind dann die auch gerne anrufen dürfen. Wir haben ja noch ein Telefon. Wir haben unsere Telefonerreichbarkeitszeiten reduziert. Das heißt, in den ersten 1, 2 Stunden morgens ist das Telefon nicht mehr aktiv geschaltet, nur für Notfälle. Da müssen die Leute online gehen und abends dann ab 18 Uhr, wenn der Notdienst losgeht, haben wir dann auch keine Telefonsprechzeiten mehr. Da sind dann weiterhin nur die Online-Anfragemöglichkeiten. Das heißt, wir beruhigen so ein bisschen diese Telefonklingelzeiten, was Ruhe reinbringt in die Praxis, in den Praxisablauf. Also das ist, glaube ich, so das Gesamtthema, mehr Ruhe. Aus Telefon klingelt natürlich noch. Wir hören immer noch Menschen, die sagen, bei ihnen ist immer belegt, ja.
Okay, aber man sagt ja so schön, man muss die Leute dann auch in eine gewisse Richtung natschen, also hinschieben sozusagen. Und wenn ihr da die Telefonzeiten reduziert, dann tut ihr das ja in diesem Sinne. Ich weiß nicht, das Bild kommt mir gerade im Kopf. Das kennt ihr sicherlich auch schon. Die eine oder andere Drogeriekette oder Supermarktkette hat ja neben den Kassen mittlerweile auch sehr prominent Selbstbezahlungseinrichtungen. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, obwohl es mehr Zeit dauert, braucht es echt viel Zeit oder da muss wirklich eine richtig lange Schlange bei der Kassiererin sein, bevor die Leute selbst an diese Selbstbedienungs-Scan-Bezahlmaschinen geht. Ihr wisst, was ich meine, zum Kassieren, ja. Das ist unfassbar erstaunlich. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie sehr der Mensch doch dann in Anführungsstrichen den Weg des geringsten Widerstands geht. Ja, wenn ein Telefon da ist, werden sie es auch nutzen. Ja, es ist ja irgendwie einfacher, statt da sich selbst hinzustellen und viel schneller durchzukommen. Also sprich, wir müssen die Menschen, ich meine, ja, Verhalten verändert sich nicht von heute auf morgen, aber da mit dieser veränderten Erreichbarkeit kann man sie in diese Richtung hin natschen, oder?
Es muss einfach sein.
Ja.
Also der Schlüssel ist letztendlich die geringe Hürde. Mhm. Wenn ein System zu komplex ist, und es geht uns ja allen so, wir rufen irgendwo bei einem Telefonanbieter an, landen in irgendwelchen Telefonschleifen, dann fragt mich der Computer 7-mal nach irgendwelchen Sachen.
Ja,
dann habe ich bei der 6. Antwort die falsche Antwort gegeben und dann werde ich darauf verwiesen, dass ich eine andere Nummer anrufen soll. Da rufe ich dann auch sehr ungern an. Aber wenn ein System so einfach ist, wie die Kommunikation über 321, da muss ich 3-4 Eckdaten eingeben, mein Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, fertig. Und dann kann ich eine Frage stellen, drücken Button und dann kommt eine Antwort und ein Terminangebot. Dann ist es so simpel, das ist letztendlich dann beim Ersterlebnis so, dass ich es das nächste Mal wieder tun werde.
Ja. Genau, das erste Erlebnis ist, glaube ich, immer ganz entscheidend. Ja, Magnus?
Das ist eigentlich jetzt, das war ein super Beispiel mit diesen, sagen wir, Self-Service-Kassen in den Supermärkten.
Stimmt.
Weil das ist interessanterweise was ich selber an mir auch beobachtet habe. Also die Hürde war am Anfang, als ich nicht genau wusste, wie geht das? Wo scanne ich das? Wie zahle ich dann? Wie komme ich dann durch diese Schranke durch? Da muss ich ja irgendwie den QR-Code da scannen, der auf der Rechnung dann drauf ist. Als ich das noch nie ausprobiert hatte, war ich auch jemand, der sich dachte, aber nur weil diese Hürde eben da war, ich weiß nicht, wie es geht.
Ja.
Ach komm, dann, bevor ich mich da jetzt blamier und irgendwie blöd an dieser Self-Service-Kasse rumstehe, gehe ich doch lieber zur normalen Kasse.
Und als ich da geht auch das rote Licht an, wenn du es nicht kapiert.
Da stehe ich wirklich da wie so ein Verbrecher. Und das heißt, der hat die Tomaten geklaut hier. Als ich das erste Mal dann gesehen hatte, wie es geht bei jemandem, wo ich einfach gedacht habe, schaue ich einfach genau zu, wie der das macht und dann mache ich es auch so. Ich gehe nie mehr jetzt an die normale Kasse, weil es einfach viel schneller geht. Und das war eigentlich auch so ein bisschen die Intention hinter unserem System, dass ich einfach gesagt habe, wir müssen das so bauen, dass die Hürde, das erste Mal zu nutzen, so klein und so intuitiv ist, dass es einfach jeder hernimmt. Und man muss die Patienten da halt einfach genau da abholen, wo die sind und das komplett barrierefrei. Und so machen wir das eben. Es ist zum einen online komplett barrierefrei nutzbar. Und wenn man das möchte, also das ist so ein bisschen 50-50, würde ich sagen, die eine Hälfte der Kunden, die sagt, wir reduzieren dann einfach unsere Telefonzeit. In der Zeit sind wir dann aber noch persönlich für die Patienten da. Das heißt, die Telefonierer haben auch noch die Möglichkeit und da sogar besser zu telefonieren, weil die Praxis am Telefon dann wieder besser erreichbar ist, weil sich nicht mehr alles im Telefon knubbelt. Oder die andere Hälfte sagt eben, wir möchten halt super einfach auch am Telefon erreichbar sein und dann können wir halt auch mit einer Telefon-KI zum Beispiel ans Telefon gehen und auch da die Patienten wieder super abholen. Aber das Schöne ist halt, ich kann es halt als Praxis genauso bauen, wie es zu meinen Patienten passt.
Ja. Wie ist es mit der Schnittstellen-Thematik? Also gibt es eine Integration in das PVS-System oder läuft das separat und muss man noch so Copy-Paste machen? Also sprich, wenn Frau Müller was schreibt und was anfragt, landet das dann auch als Information im PVS-System, wo sie angelegt ist als Patientin? Oder wie ist der aktuelle Stand?
Also diese Schnittstellen-Thematik, das ist ja eigentlich, sagen wir mal, immer eins der allergrößten Themen, das immer relativ schnell kommt. Das Problem ist so ein bisschen, dass das einer der wenigen Punkte ist, auf die wir selber nur einen Teil Einfluss haben, weil für viele Schnittstellen muss in Anführungszeichen leider auch immer dann der PVS-Hersteller an der einen oder anderen Stelle eben mitspielen, dass das Ganze funktioniert. Also wir bieten von uns aus da schon relativ viel mittlerweile an. Wir haben eine komplette GDT-Schnittstelle, wir haben jetzt eine REST-API rausgebracht, wir bringen jetzt demnächst auch eine FHIR-Schnittstelle raus. Also wir versuchen von uns aus schon relativ viele Undock-Möglichkeiten zu bauen, die einfach technisch irgendwo dem Stand der Dinge entsprechen, sprechen aber auch mit gerade den ganzen großen PVS-Herstellern, um da einfach zu gucken, welche tiefen Integrationen kann man da bauen. Das heißt, wir bieten schon einige Möglichkeiten an, auch die Daten möglichst unkompliziert vom einen ins andere System zu schleusen, ist aber halt ehrlicherweise schon auch sehr systemabhängig, wie viel da geht und wie einfach das geht. Das Thema ist aber so ein bisschen, dass eigentlich die breite Masse unserer Kunden das trotzdem komplett standalone nutzt, das System, selbst wenn es schon eine Schnittstelle gäbe. Weil man einfach sagen muss, ich habe, egal was ich mache, immer so ein bisschen eine Kröte, die ich schlucken muss. Wenn ich das System standalone nutze, spart es mir auch schon 80-90% der Zeit, ohne dass ich aber an irgendeiner Stelle graue Haare bekomme, weil wir müssen nichts in der Praxis installieren, ich muss mich nicht um Updates kümmern, ich kann im Homeoffice arbeiten und vieles mehr. Vieles davon geht halt so ein bisschen verloren in dem Moment, wo man mit Schnittstellen anfängt, weil dann das muss man in der Regel an die Praxis-EDV ran, man muss regelmäßig irgendwelche Software vor Ort pflegen, man muss durch Firewalls durch, man kann nicht mehr so einfach im Homeoffice arbeiten. Also ich kaufe mir auch relativ viel Nachteil ein, nur um am Ende, wenn man mal mit dem System arbeitet, vielleicht nochmal 10, 15 Sekunden Zeitaufwand zu sparen, die ich aber in der Regel ja so oder so habe. Weil auch wenn ich mit einem Patienten telefoniere oder irgendwas per E-Mail reinkommt, muss ich ja am Ende diese Daten noch in mein PVS einmal kurz eingeben. Das ist aber in der Regel ja auch nicht der Zeitaufwand, der das Krautfett macht, auf gut Deutsch gesagt, sondern von 5 Minuten Telefonat, die ich habe, sind 4:30 Minuten in der Regel das Blabla außenrum. Waren Sie schon mal da, ist Ihre Karte eingelesen und so weiter. Und am Ende kurz die Daten ins PVS einzutragen, sind vielleicht dann nochmal 15, 20 Sekunden, die man bei uns dann nochmal, dadurch, dass ich solche Informationen auch einfach kopieren kann, auch nochmal deutlich leichter hat, als wenn ich es beim Telefon händisch eintippen muss. Aber die große Masse vom Zeitaufwand, dieses ganze Gequatsche, sagen wir salopp gesagt, außenrum, das fällt schon komplett weg und nur noch diese 15, 20 Sekunden bleiben halt am Ende übrig, die ich aber so oder so habe. Das heißt, wir sparen eigentlich schon einen Großteil des Zeitaufwands, nicht 100% in der Regel, aber 80-90%, ohne dass ich aber an anderer Stelle wieder irgendeinen Pain habe, wie ich muss Software installieren oder kann in meinem Homeoffice arbeiten. Und das ist eigentlich für die breite Masse der Kollegen dann eigentlich schon das Optimum an der Stelle.
Oliver, wie machst du das? Möchtest du das ergänzen?
Schnittstelle. Also mit Schnittstellen plage ich mich, glaube ich, seitdem ich niedergelassen bin. Das scheint ein nicht lösbares Thema zu sein, weil die Systeme alle nicht gut ineinander greifen. Und Magnus hat völlig recht, bevor ich eine Schnittstelle habe, die letztendlich nur kompliziert wird oder die letztendlich mir womöglich Probleme schafft, die ja für den Endanwender manchmal kaum lösbar sind. Wie löse ich es jetzt? Und dann kann ich mit beiden Systemen ja nicht mehr gut arbeiten. Das heißt, ich bin dann wieder so in dieser Geschichte drin, dass ich nicht mehr trennen kann, ist jetzt 3-2-1 schlecht oder ist die Schnittstelle schlecht? Und für die Schnittstelle können ja dann viele auch gar nichts oder kann dann die Software nichts. Und deshalb ist ein Standalone-System, das gut funktioniert, natürlich für mich erstmal besser. Ich würde mir schon wünschen, dass ich alles aus einem Guss hätte. Ich würde mir schon wünschen, dass ich ein System hätte, wo ich meine Patientendaten erfassen kann, wo ich eine Online-Rezeption drin habe, wo ich ein ordentliches Terminsystem habe, wo ich letztendlich meine Fragebögen abarbeite. Ich arbeite noch mit einem Fragebogenanbieter, der letztendlich natürlich auch ein gutes System hat. Auch da habe ich Integrationen, die funktionieren solide. Aber es gibt ganz wenig gute Terminsysteme, schon da hakt es ja. Es gibt ganz wenig gute Arztinformationssysteme, die letztendlich solide arbeiten. Und deshalb bin ich dankbar, dass 3-2-1 für sich gesehen so stabil ist und eigentlich, und das ist richtig, 80%. Also da ist Potenzial Luft über Schnittstellen nach oben, aber wie man das löst, ich glaube, da ist noch ein bisschen Zeit ins Land geht und auch Bereitschaft von den großen Anbietern, Schnittstellen zu öffnen. Und vielleicht auch, sagen wir mal, da mehr Einblick zu schaffen und auch die Verbindung jetzt zu den ganz großen Anbietern, die sich ja verschließen, die arbeiten so ein bisschen wie Apple. Apple für sich ist gut, aber letztendlich, wie gesagt, ist halt ein geschlossenes System und da lassen die halt wenig Einblick zu und das macht die Sache wahnsinnig schwierig für uns Endanwender hier unten. Ist ganz vieles im Argen. Ist nicht wirklich zeitgemäß und ist auch nicht praxisgemäß, was wir hier treiben. Also so viele Doppelteingaben und schwierige Prozesse, die unständlich dokumentiert werden, das macht den Tag tatsächlich manchmal ein bisschen mühseliger.
Das höre ich sehr häufig von Kollegen. Kann ich auch aus eigener Ambulanztätigkeit sehr nachvollziehen, wie mühsam das ist. Und ich glaube aber, dass da durchaus Bewegung ist, auch bei den größeren Herstellern. Und die sehen, dass das so nicht mehr geht. Und die Kollegen wünschen sich natürlich immer alle am besten ein Passwort einmal rein und dann funktioniert alles. wenn wir sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Aber ich glaube, dass da schon Bewegung auf den Markt ist. Das heißt, Oliver, nehmen wir mal an, bei 321meet kommen wirklich jetzt mal wirklich ein, zwei relevante Informationen, also klinische Informationen vor allem Patienten rein, das jetzt nicht nur die Organisation betrifft, dann kannst du wahrscheinlich, Magnus, das habt ihr sicherlich schon eingebaut, sehr einfach in Form von Kopiertätigkeiten das ins PVS übertragen, ohne dass das jetzt ein Riesenaufwand ist, oder?
Ja.
Okay, das war mir nochmal wichtig zu wissen, also was da eigentlich hintersteckt und wie viel auch wirklich da in 321meet an klinischen Themen reinkommt, die dann wirklich auch rüber müssen. Wie groß ist der Prozentsatz, würdest du sagen, Oliver, der wirklich sozusagen PVS-relevant ist, sodass diese Information am Patienten ist?
Der ist nicht sehr hoch. Also
okay.
Das ist tatsächlich so, dass ganz viel Information eigentlich mit PVS gar nicht so viel zu tun hat und wir letztendlich okay. natürlich schon kurz dokumentieren. Also das, die Anfrage selber kann ich ja ins Termin oder ins PVS übernehmen und dass ich ihm dann einen Termin gegeben habe, ist ja im Terminsystem nachvollziehbar. Das ist dann ein Prozess, der eigentlich abgeschlossen ist.
Okay.
Und viele Anfragen beziehen sich ja eher von wegen Rezeptbestellung, Überweisung. Das ja. muss ich ja in dem Moment, wo ich es ausgestellt habe, das Rezept ist es ja dokumentiert.
Ja.
Dass der natürlich über welches System der vorher angefragt hat, interessiert mich letztendlich ja nicht mehr, hatte das Rezept am Tresen bestellt oder über 321. Es wurde erstellt, es ist abgearbeitet und erledigt. Und deshalb sind die meisten Prozesse, glaube ich, nicht notwendigerweise im PVS zu dokumentieren.
Okay.
Manchmal, wenn Leute ganz viel Texte schreiben und ihre Beschwerden schildern, nehmen wir das schon rein,
ja.
dass wir das nachvollziehen können, weshalb er dann kommt.
Ja.
Oder ich gucke dann kurz in 321 rein und übernehme es mir in dem Moment, wo der Patient dann in der Praxis ist, weil ich okay. habe ja eine sehr lange Zugriffszeit auch auf die Konversationen in 321.
Okay. Entschuldigung.
Ist vielleicht nur als Ergänzung, glaube ich, ist aber auch was wahnsinnig fachrichtungsabhängig ist. Mhm. Also die Idee ist ja eigentlich, dass ich sage, ich kann für jedes Thema, das in meinem Patientenservice vorkommt, von Terminmanagement bis hin zu ganz kleinen Themen, wenn ich 100-mal irgendwie gefragt werde, habt ihr Parkplätze vor Ort, dass ich eigentlich dieses Thema nehme und den Workflow, den ich normalerweise eben selber mache, dass ich dem Patienten eine Antwort drauf gebe oder dann den Patienten durchbetreue, dass ich diesen Arbeitsprozess von diesem Thema nehme, in dem System quasi digital Schritt für Schritt nachbaue und das System den Großteil der Arbeit machen lasse. Und das ist natürlich bei einem kleinen Thema, wie jetzt, ich möchte ein Folgerezept vielleicht bestellen, sind es relativ wenige Dinge, die Klar. ich dann übernehmen will. Habe ich dagegen jetzt mal so ein klassisches Beispiel in der Radiologie, den Fall, dass ich eben sage, hey, wenn jemand einen MRT-Termin will, dann braucht man erstmal die Überweisung. Ich muss genau wissen, was steht auf der Überweisung drauf. Dann brauche ich so Dinge, wie hat der Patient irgendwie eine Kontrastmittelallergie, hat er einen Herzschrittmacher und wenn es ein Neupatient ist, muss er einen anderen Anamnesebogen ausfüllen, ich brauche einen Medikamentenplan und möchte dem Patienten eigentlich vorher schon alles mitgeben, was er zum MRT wissen will. Dann ist es natürlich ein deutlich komplexerer Ablauf, den man aber auch komplett in das System auslagern kann. Das sammelt dann die Unterlagen für mich ein, geht diese ganzen Red Flags durch, lässt den Patienten einen Anamnesebogen ausfüllen, zieht einen Medikamentenplan ein und so weiter. Und dann kriege ich eigentlich diesen kompletten Datensatz schon perfekt vorbereitet in der Praxis rein. Das ist dann schon eher so ein klassischer Fall, wo man dann halt versucht, eben das möglichst gut auch ins PVS zu verschieben, wo man dann aber halt zum Beispiel jetzt in größeren Radiologien dann halt über eine REST-API zum Beispiel einfach eine direkte Verbindung schon zum RIS-System zum Beispiel dann herstellt. Aber es ist eben wirklich total fachrichtungsabhängig, an welchen Stellen man eigentlich sagt, hey, das ist so wenig Information, da ist eine Schnittstelle kompletter Overkill.
Ja.
Und an anderen Stellen macht es halt ja. vielleicht Sinn, hängt halt davon ab, wie meine Workflows ausschauen am Ende.
Ja, das kann ich in jeglicher Hinsicht bestätigen. Also die Facharztgruppen haben großen Einfluss, auch das Patientengut, ne, die Indikationen oder überhaupt, was haben die Patienten? Ich kriege teilweise E-Mails zugesendet mit ganzen Lebensgeschichten. So, das würden andere Patienten nicht tun. Ne? Es kommt immer, wie gesagt, wirklich auf das Fach drauf an. Dadurch, dass ihr eine Standalone-Lösung seid, ist ja sicherlich auch, so stelle ich es mir auf alle Fälle vor, der Onboarding-Prozess, und du hattest vorhin schon davon gesprochen, deutlich einfacher. Also wenn jetzt so eine Kollege sagt, oh ja, es interessiert mich. Oh mein Gott, muss ich jetzt meine Praxis schließen? Oh, wie läuft das alles ab? Und so,
wochenlang. Ne?
Wochenlang. Und wie kriege ich denn meine ganzen Mitarbeiter dazu, dass ich muss sie jetzt auch noch überzeugen? Wie macht ihr das, Magnus? Wie lange braucht ihr und wann können die starten? Und erzähl mal.
Also, ist natürlich ein Thema, wo wir uns auch überlegt haben, beziehungsweise ich mir halt überlegt habe, wie gesagt habe, wenn ich das jetzt mache und wir machen jetzt aus dieser kleinen Lösung für den Eigenbedarf wirklich ein Unternehmen und bieten das möglichst vielen Kollegen dann auch an. Dann möchten wir eigentlich jeden Berührungspunkt, den man mit uns haben kann, so machen, wie ich mir das selber von einem Softwareanbieter gewünscht hätte. Und da gehört eben dieses Thema halt maßgeblich dazu, weil man kennt halt das selber irgendwie diesen Aufwand und diesen Schmerz in Anführungszeichen. Tagelang steht die Praxis, man muss die Mitarbeiter aufwendig schulen, es kostet Unsummen an Geld. Also das ist ja das, was man schon vielfach durch hat und was eigentlich keinem Spaß macht. Und deswegen haben wir halt auch da uns überlegt, wie hätte ich mir das selber gewünscht. Und deswegen ist es bei uns tatsächlich so, zum einen darf jeder Kollege das erstmal komplett kostenlos ausprobieren, das System. Also jeder darf bei uns eine Probefahrt machen, das sage ich jetzt mal ein paar Wochen lang. Und nur wenn die Karre einem zusagt, dann fährt man weiter. Ansonsten gibt man sie einfach zurück. Und damit eben dieses Probefahren auch bestmöglich klappt, richten wir das ganze System auch komplett für die Praxis ein. Und auch das machen wir kostenlos. Das heißt, wir gehen da komplett in Vorleistung. Die Praxis muss da eigentlich nicht groß irgendwas investieren, außer ein bisschen Zeit. Und um den ganzen Rest kümmern wir uns. Und tatsächlich haben wir das mittlerweile so durchgetaktet und durchoptimiert, diesen Prozess, dass uns eigentlich mit der Praxis ein Videocall von ungefähr 1,5 bis 2 Stunden Zeit tatsächlich reicht. Und dann haben wir alles aufgenommen, was wir eben wissen müssen, wie die Praxis arbeitet, wie die Prozesse laufen, bauen dann ein komplett fertiges System. Das kriegt die Praxis, fügt auf der Website eine kleine Codezeile ein, Copy-Paste, dauert 30 Sekunden, kann noch einen Telefon-KI-Assistenten mit einbinden, wenn man das möchte oder auch nicht. Und dann läuft das Ganze. Das heißt, de facto wirklich der Zeitaufwand auf Praxisseite ist in etwa 2 Stunden und dann vielleicht noch ein bisschen Zeit zur Schulung der Mitarbeiter. Da gibt es auch entsprechend Schulungsmaterial von uns. Aber das ist auch so intuitiv, wenn ich mich da eine Viertelstunde davor setze und ein bisschen drin rumklicke, dann weiß ich eigentlich schon, wie ich damit arbeiten kann. Und das ist tatsächlich so, also das glaubt uns auch immer keiner, dass diese 2 Stunden Pi mal Daumen ausreichen, aber wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir in der Woche ungefähr 30 bis 40 neue Praxen und Kliniken auf unser System umstellen. Und wow, deswegen haben wir da einfach super gute Erfahrungen damit, wie das Ganze dann tatsächlich auch läuft. Und was, glaube ich, aber auch noch ganz maßgeblich ist, bei uns ist halt das ganze Team aus der Medizin. Also wir haben halt so ein bisschen diesen Claim von Kollegen für Kollegen. Das sagen wir nicht nur so, sondern bei uns ist tatsächlich jeder im Team, von den Entwicklern mal abgesehen, tatsächlich aus der Medizin. Also jeder, der bei uns die Praxen betreut, zum Beispiel das System einrichtet, das sind alles MFAs, ZFAs und so weiter, weil die halt einfach genau wissen, wie Praxisalltag funktioniert. Und das ist halt was einen riesen Unterschied macht, ob ich nur eine 2-Wochen-Schulung in irgendeinem Konzern hatte oder ob ich wirklich weiß, wie Patientenservice funktioniert und wie ich bestimmte Themen eben lösen muss. Und deswegen reicht uns halt dieser Zeitaufwand, weil jeder bei uns dieses medizinische Wissen mitbringt und das dann einfach perfekt in so ein digitales System dann auch gießen kann, das Ganze.
Das heißt, ich kann mich jetzt auch bewerben, oder?
Wir nehmen dich mit Hand, Chris, oder?
Also ich möchte mal kurz was dazu sagen. Magnus, ich habe ja mit deinem Kollegen, den Dr. Andreas Eigenberger, ursprünglich mal gesprochen, vor 2-3 Monaten oder so, in einem Call. Und das habe ich selten, aber das muss ich wirklich sagen, man hat gemerkt an ihm und auch an dir und was er auch schon beschrieben hat von eurem Team, wie sehr es wirklich aus der Praxis heraus gedacht wurde, umgesetzt wurde und angeboten wird. Und das ist schon eine... Es klingt immer so komisch, dieses Wort, eine DNA, ja, oder eine Einstellung, eine Haltung, die ist sehr besonders und wo ich gedacht habe, wow, die werden sicherlich sehr, sehr erfolgreich werden damit, wie ihr das umsetzt. So, jetzt, das wollte ich mal so ein bisschen
Das Thema, glaube ich, ist halt einfach, dass wir es wirklich aus Leidenschaft machen. Weil ich sage mal, de facto, ich hätte es nicht machen müssen. Ich hätte auch einfach Handchirurg bleiben können, ein bisschen in meiner Software rumbasteln. Das wäre unterm Strich wahrscheinlich fast entspannter gewesen insgesamt. Aber es macht uns halt einfach jetzt eine wahnsinnige Freude, dieses Problem, mit dem sich so viele Kollegen irgendwo rumprügeln, einfach gut zu lösen. Und wenn man was mit Freude macht und nicht zwingend wegen Geld, dann ist es, das merkt man, glaube ich,
immer auch das Beste
als Kunde oder Nutzer von sowas. Und das ist halt wirklich das, was bei uns schon dahinter steckt.
Oliver, kannst du das bestätigen, dass diese Einrichtung schnell ging? Und wie hast du deine Kolleginnen, Kollegen MFAs daran geführt?
Kann das alles bestätigen. grundsätzlich war das Einrichten eigentlich im Prinzip gar nicht schwierig, weil es letztendlich erstmal in der vorgegebenen Version gleich funktioniert hat und meine Mädels sich angesetzt haben und sofort damit arbeiten konnten. Also das ist nichts Erklärungsbedürftiges. Da hat man natürlich dann Feinheiten, die ausgearbeitet werden müssen. Das heißt, ich muss dann eben irgendwann mal definieren, wie antworte ich da drauf, welche Texte möchte ich vorgeben. Aber das ist auch so weit schnell durchschaubar gewesen von der Menüführung, sodass ich das alles angepasst habe. Und wir hatten am Anfang auch intensive Dialoge bezüglich Änderungen. Und da war der Magnus immer sehr schnell bereit, auch meine Wünsche umzusetzen, wenn ich gesagt habe, ah, das hätte ich jetzt gerne ein bisschen anders formuliert oder könnte man das vielleicht ein bisschen freier nehmen. Also da, am Anfang war 3-2-1 etwas geschlossener und hat sich über die Zeit wahnsinnig geöffnet bezüglich Individualisierbarkeit. Und das ist etwas, was ich natürlich auch extrem schätze, dass ich auch, sagen wir mal, meine eigenen Ideen da umsetzen kann, weil ich in so starren Systemen manchmal einfach bestimmte Dinge nicht gut finde und ich jetzt gerne schon auf meine Art und Weise, wie ich mit Menschen rede, wie ich mit Patienten umgehe, wie ich es gerne, sagen wir mal, auch dargestellt haben möchte, wie ich es gerne einstellen würde. Und das war tatsächlich simpel. Ich nehme immer noch Änderungen vor. Ich gucke mir auch immer wieder mal noch andere 3-2-1-Seiten an und dann sehe ich immer wieder mal Ideen, so wie man dann vielleicht nochmal auf Patienten zugeht, wie man sie vielleicht kommunikativ besser abholt. Und so ist so ein Prozess natürlich nie abgeschlossen, weil sich ja auch viele Dinge ändern. Und deshalb wird man wahrscheinlich nicht einmal was eingerichtet haben, das für die Ewigkeit so weiterführen, okay, sondern da muss man dynamisch bleiben. Aber wie gesagt, das ist relativ simpel umgesetzt. Tatsächlich macht es Spaß dann auch. Und ich war interessanterweise, bevor ich 3-2-1 tatsächlich entdeckt hatte, war ich schon mit einem ITler zusammen und wollte meine eigene Online-Rezeption programmieren. Aber leider ist der Magnus mir zu spät gekommen. Und es ist mittlerweile so groß und so gut geworden, dass ich den Gedanken dann ad acta legen musste. Und ja, bleib dann doch bloß Arzt.
Ach nee, also ich meine, das ist ja schon auch eine Haltung, die du mitbringst und du auch ja auch dich hier beteiligst, ne? Und ich finde auch durchaus, und das sage ich ja immer wieder, dass ärztliche Kolleginnen und Kollegen auch die Technologie und diese Welt mitgestalten sollen, weil wir wissen, was gebraucht wird. Natürlich braucht auch den Blick von außen, aber wir sind die Anwender mit unseren Patienten und unseren Angestellten oder Mitarbeitern zusammen und nur dann kann es auch funktionieren und wird es auch wirklich angenommen. Jetzt haben wir so viel tolle Sachen gesagt und das klingt wie so eine mega Werbesendung. Jetzt wollen wir auch noch mal ein bisschen auf Hürden eingehen oder Magnus, so eine Vorwand oder eine etwas, was du immer wieder hörst von Kollegen, die sagen, nee, die so skeptisch und kritisch sind. So, was ist so eins der häufigsten Einwände, die du bekommst oder die ihr hört, dass Leute sagen, mache ich nicht, finde ich doof.
Also die zwei größten Hauptsorgen, würde ich schon sagen, ist zum einen eben die Angst, dass die Patienten das nicht annehmen könnten. Mhm. Und gerade wenn ich irgendwie ältere Patienten habe, wie gut nehmen das, sagen wir, die Älteren an der Stelle noch an? Und das Zweite ist eigentlich schon auch immer, wie groß ist der Aufwand in der Praxis? Das scheut okay. halt eigentlich eh jeder, wenn, sagen wir, der Laden eh schon im roten Drehzahlbereich läuft, sage ich jetzt mal, dann nochmal irgendwie was on top zu setzen, wo man dann unter Umständen Angst hat, es könnte doch nicht funktionieren oder die Patienten nehmen es nicht her. Weil du gesagt hast, das hört sich jetzt alles irgendwie fast schon wie eine Werbesendung an. Wir können halt jetzt auch auf viele Dinge einfach eine gute Lösung oder eine gute Antwort bieten, weil wir das System halt super schnell weiter optimieren. Das ist das, was der Oliver ja auch gerade gesagt hat. Ich meine, wir haben am Anfang natürlich auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen gehabt, sondern wir haben halt einfach immer geguckt, was fehlt noch und sind halt super schnell, wenn irgendwie Feedback oder Wünsche von den Kollegen kommen, dass wir sowas halt umsetzen. Bei uns kann jeder Kollege, und das sind jetzt mittlerweile schon einige tausend, immer irgendwie seine Wünsche mit reingeben oder sein Feedback geben oder Probleme melden. Und wenn es nicht totaler Quatsch ist, dann bauen wir sowas halt auch super schnell, weil wir uns halt denken, wenn das dem einen Kollegen was hilft, dann hilft es wahrscheinlich 100 anderen auch noch irgendwas. Also lasst es mal einbauen ins System. Und so haben wir uns halt immer weiter dahin optimiert, dass wir halt für jedes Problem, das es mal noch gab oder jede Unsicherheit, die es gab, halt jetzt auch eine gute Antwort haben, weil wir es halt jetzt schon ein paar tausend Mal gemacht haben. Und was wir bei uns halt auch, glaube ich, ganz entscheidend ist, ich bin halt sehr, sagen wir, prozessgetrieben. Das heißt, ich überlasse Dinge ungern dem Zufall, sondern wenn es jetzt eben so ein Thema gibt wie kriegt man das denn hin, dass Patienten so ein System nutzen? Das ist ja eben, wie gesagt, einer dieser großen Vorwände. Was macht man denn bei den älteren Patienten? Dann gibt es natürlich schon auch die Möglichkeit, und so haben wir das zum Beispiel auch bei unserem User-Interface, sage ich jetzt mal, gemacht, dass man halt einfach einen ganzen Schwung an Varianten von dem System baut. Einfach für sich, ich mache 10 Versionen von dem User-Interface, ich nehme 10.000 Patienten und spiele einfach nach dem Zufallsprinzip 1.000 Patienten die eine, 1.000 Patienten die andere aus und messe einfach, was funktioniert wann. Mhm. Und wenn man das eben macht und dann in verschiedenen Altersgruppen einfach guckt, wer reagiert wo drauf, wie groß muss ich denn eine Schriftart machen, damit auch die Älteren das gut lesen können, wie groß müssen Buttons sein, ab welcher Anzahl an Buttons in dem Menü wird es vielleicht für eine ältere Patientengruppe zu unübersichtlich, dann kann man sich halt auch irgendwann dahin optimieren, dass es kein Rätselraten mehr ist, sondern dass man halt jeder Zielgruppe dann auch das Passende anbietet. Und deswegen sind wir da eben, wie gesagt, nicht mit der Weisheit auf die Welt gekommen, sondern wir haben es halt einfach ausprobiert und immer wieder gemessen, bis wir halt diese Probleme dann auch gelöst hatten.
Ja, sehr gut, dass du das noch sagst, also dass das individuell konfigurierbar ist und dass man das ja auch so ein Prozess ist, wo man sich da annähert und natürlich auch wieder passend zur Zielgruppe, ne, ob ich nur Jüngere oder Ältere habe, vielleicht müssen da wirklich die Buttons unterschiedlich groß sein und mit solchen kleinen Dingen fängt es natürlich schon häufig an, damit Menschen das akzeptieren und annehmen und die Hürde niedrig ist. Was ich aber noch gerne dazu sagen würde, ich meine, ihr habt sehr viel Erfahrung gesammelt, ihr habt euch angepasst, ihr entwickelt euch weiter und habt euch geöffnet und ich finde, um das positiv hervorzuheben, wer einen großen Mehrwert liefert, dann darf das auch so gesagt werden, ja, und dürfen wir das hier unterstreichen und vielleicht mag ja zum Ende der Oliver nochmal vielleicht irgendwie einen Gedanken für die Kolleginnen und Kollegen da draußen mitgeben, die sie noch am Überlegen sind, mache ich das nicht. Was würdest du jemanden raten, der da sitzt und sagt, ist das jetzt was, soll ich das tun oder soll ich das nicht tun? Oder einen Gedanken, den du noch hast, den du unbedingt hier loswerden möchtest?
Soll ich es tun oder soll ich es nicht tun? Ich glaube, jeder muss sich die Frage stellen, ob er mit seiner Arbeitssituation momentan, so wie sie ist, zufrieden ist. Mhm. Sind die Patientenströme koordiniert? Ist es letztendlich etwas, was oft kommuniziert wird? Wird dem Arzt oft mitgeteilt, dass er nicht gut erreichbar ist? Beklagen sich Menschen? Mhm. Da ist aber auch die Frage, was fahre ich überhaupt in meiner Praxis für ein System? Also wir haben ein reines Terminsystem, wir haben geringe Wartezeiten. Ich finde immer so, die Zeit anderer Menschen zu verschwenden und auch meine eigene, ist sehr unhöflich, wenn ich das mal freundlich formulieren darf. Also es gibt ja auch Kollegen, die sagen, volles Wartezimmer ist einfach so ein bisschen das Zeichen dafür, dass ich viel Arbeit habe und viel zu tun habe und dass ich beschäftigt bin, dass meine Praxis gut läuft. Ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben nie ein volles Wartezimmer. Also nie gibt es nicht, aber ist klar, jetzt üblicherweise. Und bei uns haben die Patienten eine durchschnittliche Wartezeit von maximal 10 Minuten. Und das liegt daran, dass wir letztendlich strukturiert und organisiert sind und die Patienten es angenommen haben, weil sie gemerkt haben, dass das funktioniert. Wenn ich natürlich Systeme anbiete, die nicht funktionieren, dann werde ich irgendwann mal Schiffbruch damit erleiden. Das heißt, wenn ich ein Online-Terminsystem anbiete, was zu viele Hürden schafft, was eventuell zu kompliziert ist, was die Leute nicht annehmen, dann werden sie es ablehnen, wenn ich letztendlich solche Abläufe habe. Aber grundsätzlich, wann nehme ich es an? Also ich würde es ausprobieren. Ich kann ja immer erst dann sagen, ob mir was gefällt, wenn ich es probiert habe. Woher weiß ich, ob Schnitzel schmeckt? Ich muss es einmal gegessen haben. Und ich glaube, man muss letztendlich einfach mal tatsächlich nicht in den sauren Apfel beißen, sondern man muss letztendlich aus seiner Komfortzone heraus, und das müssen wir in allen lebensverändernden Dingen ja immer tun. Wenn ich etwas verbessern möchte, dann muss ich es womöglich erstmal verschlechtern. Das heißt, ich muss mich erstmal mit den Problemen auseinandersetzen. Ich habe momentan für mich das Thema Wechsel meines Arztinformationssystems. Das wird eine Riesenhürde. Ich mache seit 20 Jahren mit der gleichen Software und die nervt mich zunehmend. Und ich werde irgendwann mal mit meinen Mitarbeiterinnen in diesen Prozess gehen müssen. Das muss man planen und da muss man auch vorher ins Gespräch gehen. Und man kann natürlich nicht den Leuten das überstülpen. Ich muss da die Mitarbeiter vorher auch ein Stück weit wieder auf die Reise nehmen und sagen, pass mal auf, das können eure Vorteile sein. Da könnte sich was verbessern. Nehmt es erstmal an, wir reden drüber. Dann muss man auch ins Feedback gehen und sagen, wir machen zum Beispiel eine Woche, machen wir Teambesprechungen und klären, was war gut diese Woche, was war schlecht diese Woche. Wir haben auch bei 3-2-1 regelmäßig Teambesprechungen gemacht und haben gesagt, was müssen wir verbessern, was ist gut in der Rückfrage oder was ist gut an Angeboten und was müssen wir rausnehmen, weil es vielleicht zu viel Komplikationen und zu viel Arbeitsaufwand vielleicht verursacht. Und ich glaube, wenn man seine Mitarbeiter mitnimmt, hat man am Ende des Tages oder vielleicht auch erst nach 4 Wochen wahrscheinlich für sich die Entscheidung, ist es gut oder ist es nicht gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der Struktur haben möchte und so ein bisschen entspannteres arbeiten möchte, dass der das nicht gut findet. Das kann ich nicht vorstellen. Das ist jetzt keine Werbemaßnahme, das ist einfach meine eigene Erfahrung. Die sage ich ehrlich, so wie sie ist und wie meine Mitarbeiter das auch wahrnehmen.
Ja, Ja, also ich sag's schon mal erstmal vielen Dank für deine Haltung und deine Beteiligung hier und deine Einblicke in deine Praxis neben der Erklärung zu 321 Med und wie du das nutzt. Und finde ich, hast du auch als Arzt eine unheimlich bewundernswerte, tolle Einstellung, was Lebensqualität von deinen Mitarbeitern dir angeht, aber auch, wie man die Menschen mitnimmt. Also Chapeau und weiterhin dafür viel Erfolg, lieber Oliver. Und lieber Magnus, wenn jetzt ein Kollege oder Kollegin sagt, wow, ich möchte mir das angucken, ich möchte die Testphase machen, wo sollen Sie sich melden? Was ist jetzt so der nächste Schritt?
Also wenn man wirklich sagt, man möchte das Ding mal Probe fahren, und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende, was der Oliver gesagt hat. Wir haben ja deswegen ganz bewusst diese Hürde, es Probe zu fahren, so niedrig gemacht, dass man außer 2 Stunden Zeit kein Risiko eingeht. Und dann kann man einfach schauen, passt mir das oder passt mir das nicht. Also wenn man da Probe fahren möchte, dann kann man sich einfach bei uns auf der Website in so ein winziges Formular eintragen. Da fragen wir auch nicht wieder 100.000 Sachen ab, sondern einfach nur Name, irgendeine Telefonnummer, wo man denjenigen erreichen kann, und die Praxis-Website. Und dann kann man sich auch nochmal ein Beratungsgespräch da einfach ausmachen, wo wir das System zeigen, nochmal so ein bisschen auch der Praxis erklären, was man alles damit machen kann und welche Wehwehchen man vielleicht konkret wie lösen kann. Und wenn man es dann gut findet, dann kriegt man eben, wie gesagt, ein Testsystem zur Verfügung gestellt, erfährt das Ding mal 4 Wochen Probe. Wenn man dann sagt, hey, das war gut, dann kann man es weiter nutzen. Und ansonsten war es einmal ein Videocall, den man in Sand gesetzt hat, und der ganze Rest war unser Risiko.
Okay, wir werden das, ich werde das jetzt hier in dem Podcast, wenn man da reinklickt in die Folge, kann man das in den Shownotes, kann man dann den Link finden, wo man euch erreichen kann, oder auch beim Videocast bei YouTube in der Beschreibung. Lieber Magnus, lieber Oliver, ich danke euch sehr für dieses doch sehr erhaltene und schöne Gespräch und diese Lösung, die ihr den Kolleginnen und Kollegen anbietet, in der Hoffnung, dass immer mehr wirklich noch mehr Lebensqualität und Zeit haben und natürlich auch damit eine bessere Patientenversorgung einhergeht, weil auch wenn es uns Ärztinnen und Ärzten gut geht, haben auch unsere Patienten eine Menge davon, und nicht nur uns, sondern unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genauso. Alles Gute für euch.
Vielen Dank, dass wir da sein durften, und natürlich dir auch alles Gute, liebe Alexandra.
Von meiner Seite auch vielen Dank, war ein tolles Gespräch, und ich freue mich schon auf die Innovationen in 321. Auch deinen Podcast jetzt zukünftig sehr intensiv verfolgen.
Danke, danke. Ja, vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse, dass du heute hier zugehört hast, wie 321 Med den Praxisalltag wirklich spürbar entlastet durch smarte Prozesse, digitale Struktur und weniger Stress am Empfang. Und ich denke, die beiden waren sehr überzeugt. Wenn du selbst eine digitale Lösung, ein Produkt hast für Ärztinnen und Ärzte in Praxen oder Kliniken und sagst, Mensch, du möchtest das noch mehr in der Ärzteschaft bekannt machen, oder Sie haben da Interesse dran, dann melden Sie sich gerne bei mir unter info@docsdigital.de, und ich freue mich über einen guten Austausch. Ja, und wo immer du auch bist oder Sie sind, wünsche ich Ihnen oder wünsche ich dir alles Gute, und bis bald, Alexandra.